Während viele Produktionsunternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern oder ganz einstellen, geht die Peter Brehm GmbH den entgegengesetzten Weg. Oliver Brehm ist Geschäftsführer des fränkischen Medizintechnikunternehmens und hat in den vergangenen Jahren konsequent auf Insourcing gesetzt. Er beherrscht heute viele Prozesse selbst, die früher undenkbar gewesen wären. Ich befrage Oliver zu seiner Strategie und den Beweggründen. Er erzählt uns, warum unzuverlässige externe Lieferanten ein Treiber waren, welche Rolle die MDR dabei spielt und wie es gelingt, in Deutschland wirtschaftlich Titanimplantate und Instrumente für Hüfte, Knie und Wirbelsäule zu fertigen. Mich interessiert außerdem, wie er nach all den Jahren auf seine damalige Entscheidung schaut, warum er Standort in anderen Ländern beim Insourcing ausgeschlossen hat und welche Tipps er anderen Unternehmen mitgibt. Eine spannende Perspektive. Viel Spaß.
Herzlich willkommen. Factory 21. Der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspirationen, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Oliver, herzlich willkommen im Podcast Factory 21.
Ja, vielen Dank.
Du hast mir gerade schon eine Werksführung gegeben von der Peter Brehm GmbH, ein Unternehmen, was dein Vater gegründet hat. Und der Stefan Geiselbrechtinger von OPEC, der bei mir im Podcast war, der hat überhaupt nicht gezögert, als ich gefragt habe, hey, wen aus der Medizintechnik sollte ich denn auch noch im Podcast irgendwie mal interviewen oder aufnehmen? Hat er gesagt, ja, Peter Brehm GmbH, die machen einige Dinge anders wie andere Medizinhersteller, sind sehr innovativ. Wie würdest du denn beschreiben, was macht ihr denn vielleicht anders als klassische Medizintechnikhersteller und was macht ihr überhaupt, also was sind eure Produkte?
Also erstmal herzliches Dank an den Stefan Geiselbrechtinger für die Empfehlung. Tatsächlich machen wir ein paar Dinge anders als vielleicht andere, weil wir auch, sag mal, als klassischer Nischenanbieter auch andere Herausforderungen haben. Ne? Das ist immer so, du kannst natürlich nicht jedes Unternehmen miteinander vergleichen und wir haben halt sehr großes, breites Portfolio und relativ geringe Stückzahlen und das macht es für viele unattraktiv und wir versuchen da halt irgendwie einen Mittelweg zu finden zwischen einer effizienten Produktion und einer vernünftigen breiten Angebot, das wir dann den Kunden machen können.
Mhm. Euer Angebot, ich meine, du hast Erwin gesehen auf dem Fahrradsitz.
Edgar.
Der hat ja ein künstliches Hüftgelenk, ein künstliches Knie. Was ist so euer Produktportfolio? Vielleicht kannst du das einmal kurz beschreiben.
Ja, das trifft es eigentlich schon relativ gut. Wir sind tatsächlich zu Hause im Bereich der Großgelenke, also Hüfte, Knie, Wirbelsäule. Und da auch, sagen wir mal, relativ spezialisiert schon, gerade im Bereich der Hüftimplantate, da sind wir Marktführer in Deutschland für die Revisionsendoprothetik.
Genau, meine erste Frage vorhin war ja, wie wahrscheinlich ist, dass meine Oma, die ein künstliches Hüftgelenk hat, ein Hüftgelenk von euch hast? Da hast du gemeint, ja, das ist unterhalb von 1% oder vielleicht 1%. Kannst du einmal kurz beschreiben, was bedeutet Revision?
Genau, also bei Revisionsimplantaten ist es so, dass wir, sagen wir, ganz andere Herausforderungen einfach haben wie bei einem Primärimplantat. Primär ist immer das sogenannte Erstimplantat und das Revisionsimplantat ist dann sozusagen der klassische Wechsel. Das heißt, das Erstimplantat muss raus aus verschiedenen Gründen, entweder weil die Biologie nicht mitgespielt hat, es ist zum Beispiel nicht an- oder eingewachsen im Knochen oder es gab ein traumatisches Erlebnis, sprich ein Sturz und eine Fraktur des Knochens in der Regel dann unterhalb der festsitzenden Prothese und dann muss das Ding häufig raus und gewechselt werden.
Jetzt ist es so. Ich finde ja, Medizintechnik oder Implantate, wie ihr macht, das ist ja so eine Mischung aus Maschinenbau und Medizin, also klassische Medizintechnik. Wie wird man denn Hersteller von Implantaten? Das stelle ich mir nämlich sehr spannend vor, was die Produktentwicklung angeht.
Also tatsächlich, sagen wir, historisch bedingt, wenn man bei uns mal ein bisschen zurückgeht in der Unternehmensgeschichte, 1981 hat mein Vater das Unternehmen gegründet, hat er angefangen mit der Instandsetzung von Standswerkzeugen. Und dann eben verschiedene Reparaturaufträge auch angenommen und ist sozusagen dadurch in die Uniklinik hineingekommen, dass er eben Scheren geschliffen hat, verschiedene OP-Instrumente repariert und instand gesetzt hat. Und so kam er zu einem damals jungen Assistenzarzt, der für seine Doktorarbeit ein Werkzeug entwickelt hat und das wollte er gebaut haben und mein Vater hat ihm das gebaut. Und der damalige Chefarzt der Unfallchirurgie in der Universitätsklinik in Erlangen, der Professor Beck, der wollte ein Titanhüftimplantat entwickeln. Und das hat er mit einem Schweizer Unternehmen machen wollen, aber die waren ihm zu langsam. Mhm. Und sein Assistenzarzt hat ihm dann gesagt, Mensch, ich habe da einen jungen Handwerker an der Hand. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der kann das. Ja, und so kam es dann, dass mein Vater dann beim Professor Beck vorsprechen durfte. Und er hat ihn dann sozusagen an die Hand genommen. Die Vereinbarung war, er muss sich in die Vorlesungen vom Professor Beck reinsetzen, muss verstehen, wovon er redet, er muss das Vokabular lernen, obwohl er natürlich als Handwerker nie Latein in der Schule hatte. Das hat er gemacht. Dann zweite Bedingung war, er muss alles über den Werkstoff Titan lernen. Also hat er ihn zu seinem Kollegen, dem Professor Zwicker von den Materialwissenschaften geschickt. Und da musste er in die Vorlesungen zum Werkstoff Titan und musste sich da alles aneignen. Und das hat er gemacht und so kam es dann, dass sozusagen aus dem Handwerksunternehmen, das eigentlich Instandsetzung von Stanzwerkzeugen gemacht hat, irgendwann Implantate und Instrumente gebaut. Und was viele unterschätzen bei Medizintechnik und gerade in der Endoprothetik, wie wir es machen, ist, dass man nicht nur das Implantat baut und entwickelt, sondern man entwickelt auch die OP-Technik mit. Also das heißt, wir liefern ja auch den gesamten Werkzeugkasten mit, um das Implantat dorthin zu kriegen, wo es hin muss, um das Knochenlager zu präparieren, um den idealen Zugang zu finden zum Gelenk und solche Dinge.
Sehr interessant. Uns hören viele Instandhalter zu und das ist ja auch, durchaus eine tolle Geschichte, wenn man dann lernt, ja, hey, wenn ich pfiffig bin, wenn ich in dem Fall Problemlösung betreibt für meine Kunden, dann kann ich es auch vom Instandhalter zum Medizintechnikunternehmer schaffen.
Ja, das ist aber tatsächlich heute nicht mehr so einfach, dadurch, dass wir jetzt, sag mal, seit ein paar Jahren, sag mal, ein hochreguliertes Betätigungsfeld geworden sind, gerade in der Europäischen Union, durch die Medical Device Regulation, muss man sagen, ist es heute schon extrem schwer geworden, sich vom, sag mal, normalen Handwerks- oder Instandsetzungsunternehmen zu einem Medizintechnikunternehmen zu entwickeln. Man muss schon echt viel mitbringen und viel Leidenschaft auch für das Thema Quality Management. Da tun sich viele leicht, die vielleicht schon mal so im Thema Rüstung oder Luft- und Raumfahrt unterwegs
waren. In regulierten Branchen quasi.
Genau, weil die diese Regulierung und diese Qualitätsmanagementprozesse und so weiter gewohnt sind. Einige Automotive-Zulieferer auch, aber bei den Automotive-Zulieferern habe ich die Erfahrung gemacht, dass die in ganz anderen Stückzahlen denken als wir. Ja, wenn ich sage, ich verkaufe im Jahr 10.000 Hüftimplantate, dann gucken die mich an und sagen, ja, okay, 10.000 klingt gut. Dann sage ich, ja, aber das ist verteilt auf 20 Größen. Und ich habe noch eine Variantenvielfalt übrigens, ich brauche noch eine Links- und Rechtsvariante. Und ja, dann schauen die mich an und sagen, ja, du, das sind ja bloß.
Das lohnt sich ja gar nicht.
Das ja. lohnt sich ja gar nicht, das Werkzeug zu bauen dafür oder die Aufnahme für die Maschine und die Betriebsmittel. Also insofern, das ist schon, man muss schon ein gewisses anderes Mindset einfach mitbringen.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie das in der Medizintechnik sich genau verhält. Wird noch eine Frage stellen wollen zu deinem Werdegang. Wann war für dich klar, dass du in die Nachfolge von deinem Vater eintrittst?
Hättest du mich das als Kind gefragt, hätte ich gesagt, klar. Überhaupt keine Frage. Mit Ende 20 hat mein Vater dann gesagt, also willst du nicht mal überlegen, hier anzufangen? Und ich habe dann damals, hatte eigentlich einen sehr angenehmen Job bei einem größeren Mittelständler im Controlling und war da Assistent der Geschäftsleitung. Und habe da also wirklich tolle Sachen machen dürfen und fand es auch gut. Und habe dann gesagt, okay, ich könnte mir das vorstellen und habe auch eine gewisse Leidenschaft dafür, weil ich einfach so ein intrinsisches, unternehmerisches Denken mitbringe. Und ich gestalte einfach gern Dinge. Und habe gesagt, okay, ich denke drüber nach. Ich will zwei Sachen machen. Ich will erstens eine vernünftige Einführung bekommen. Also ich brauche ein Jahr, um mich vernünftig einarbeiten zu können. Und dann hätte ich gern eine gewisse, sag mal, lange Leine bei Entscheidungen. Weil ich der Meinung bin, dass man Dinge auch durchaus mal selbst falsch machen muss.
Um daraus die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
Ja. Natürlich ist es immer besser, man lernt aus den Fehlern der anderen, das ist mir schon klar, aber mir ist auch klar, man muss ein paar Erfahrungen selbst machen und umso früher man die macht, umso besser ist es. Insofern, das waren sozusagen die Bedingungen. Dann habe ich für meine Verhältnisse damals sich gedacht, okay, ich habe eine unverschämt hohe Gehaltsforderung gestellt. und mein Vater hat zu allem Ja gesagt. Ja, und dann.
Und dann war es ja nichts mehr anderes übrig geblieben.
Dann ist mir nichts mehr eingefallen.
Okay, spannend. Du hast jetzt gesagt, du hast eher einen kaufmännischen Hintergrund.
Ja.
Und dein Bruder, hast du im Vorgespräch erzählt, der ist Produktionsleiter.
Mhm.
Wie gut harmoniert ihr da? Also ist er eher der Techniker und du eher der Kaufmann oder ergänzt ihr euch da?
Also ich habe den großen Nachteil als Kaufmann, dass ich natürlich viele Dinge in der Produktion nicht im Detail verstehe und durchdringen kann. Mhm. Mein Vorteil als Kaufmann wiederum ist, dass ich durchaus verstehe, was Effizienz bedeutet. Habe auch, sag mal, in meinem beruflichen Werdegang mal eine Zeit lang Produktionscontrolling betrieben, also kann da schon auch ein bisschen was verstehen. Und ich bin halt als Kind in der Werkstatt aufgewachsen. Mhm. Also die Werkstatt war quasi mein Spielplatz. Und insofern habe ich eine gewisse Affinität zu den Dingen, die da passieren. Ich verstehe es auch, das Allermeiste. Wenn man es mir erklärt wie einem Fünfjährigen, dann begreift es auch der einfache Kaufmann. Und ansonsten ist es so, alles, was sozusagen dann wirklich in die technischen Details geht, wo es geht, Prozesse zu durchdringen, wo es darum geht, wo kann ich Effizienz holen, da ist natürlich mein Bruder als Maschinenbautechniker und Ingenieur viel besser aufgestellt als ich. Also er hat sozusagen das von der Basis auf gelernt als Werkzeugmacher und dann Techniker, dann studiert Medizintechnik. Er weiß da alles und wir können uns sozusagen aufeinander verlassen. Und das ist das Gute. Ich weiß, was er kann, er weiß, was ich kann. Und wir ergänzen uns da einfach von den Kompetenzen unglaublich gut.
Und der Erfolg gibt euch ja auch recht am Ende des Tages, muss man ja sagen.
Ja, wobei Erfolg ist ja nie von zwei Personen abhängig oder von einer. Ne? Das ist ja wie immer. Ne? Erfolg hat ja viele Kinder und Misserfolg immer nur einen.
Entschuldigen.
Also insofern, nee, also Spaß beiseite, ist natürlich klar, das Team muss funktionieren. Ne? Wir sind sozusagen nur ein Teil dieses Teams.
Spannend. Jetzt habt ihr euch als Team oder als Unternehmen ja entschieden, mehr inzusourcen. Das ist ja auch das Thema von der heutigen Podcast-Episode. Wenn ich ehrlich bin, ist es ja heute so, egal, ob man die Nachrichten anschellt oder mit anderen Produktionsentscheidern trifft, meistens sind eher Verlagerungen das Thema aus Deutschland. Dann geht das große Gejammer los über Bürokratie und Energiekosten und man findet keine Leute und das ist alles viel zu kompliziert geworden. Ihr habt euch vor ein paar Jahren anders entschieden und bewusst mehr ingesourced. Vielleicht kannst du uns da einmal mitnehmen, wie sah da so euer Entscheidungsprozess aus und was waren die Beweggründe, dass ihr gesagt habt, hey, lass uns Fertigungskompetenzen und Elemente von unserer Lieferkette in-house machen, anstatt sie extern vom Markt zu beziehen?
Das hat im Prinzip mehrere Gründe. Zum einen, ich hatte es gerade schon gesagt, das ist das Thema MDR, also diese Medical Device Regulation. Wir haben einfach den ein oder anderen Lieferanten tatsächlich verloren, die eben nicht nur Medizintechnik gemacht haben, sondern auch Automotive, auch Luft- und Raumfahrt, auch andere Industrien beliefert haben. Und die haben tatsächlich einfach gesagt, okay, den Quatsch machen wir nicht mit und sind dann einfach ausgestiegen. Stoße lieber
die Produkte ab. Und
ja, die sind aus der Medizintechnik ausgestiegen und haben gesagt, wisst ihr was, machen wir nimmer. Sucht euch einen neuen. So, und jetzt ist es so, wenn natürlich das bei mehreren Lieferanten passiert, dann suchen ganz viele plötzlich einen neuen Lieferanten und stehen dann bei anderen vor der Tür. Und naja, wie es halt häufig so ist, dann sagen die, können wir schon machen, kostet aber Preis X oder dauert so und so lang. Und bei den ein oder anderen Produkten waren wir dann halt auch wirklich so weit, dass wir gesehen haben, okay, wir finden gar keinen. Also wir haben tatsächlich für manche Prozesse keinen gefunden, der, sagen wir, unsere kleinen Stückzahlen und unsere Produkte machen wollte. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt selbst. So, das war sozusagen die erste Entscheidungswelle oder der erste Weg dorthin. Da haben wir schon die ersten 1, 2, 3 Prozesse ins Haus geholt. Dann im Zuge, sag mal, verschiedener Lieferkettenunterbrechungen und Schiffen, die plötzlich im Suezkanal querhingen und whatever und Corona-Pandemie, haben uns dann auch an der einen oder anderen Stelle dann Lieferanten, sagen wir, auch ein bisschen enttäuscht. Wir hatten auch einen großen Lieferanten aus England für Gussrohlinge, der uns mit dem Brexit dann sozusagen abhanden gekommen ist, weil der dann auch unfassbar die Lieferzeiten länger geworden sind, die Preise plötzlich explodiert sind und diese Verknappung sozusagen auf der Angebotsseite der Lieferanten hat dann bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, es wird immer schwieriger, gute, verlässliche Lieferanten zu finden. Dann, klar, haben sich die Lieferzeiten plötzlich verlängert von 3 auf 9 Monaten. Das wird dann schon schwer, das langsam mit Lagerbeständen noch abzufangen, solche Schwankungen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal den Weg anders zu gehen. Wir schauen uns an, welche Prozesse würden bei uns technologisch gut reinpassen. Was können wir selbst machen? Ja, und dann kam halt noch dazu, dass wir sozusagen in den letzten 3, 4 Jahren quasi wöchentlich irgendeinen Brief von einem anderen Lieferanten gekriegt haben. Ja, Preiserhöhung 12%, Preiserhöhung 15%, Preiserhöhung 21%. Und irgendwann muss man halt sagen, stehen wir da. Wir haben mit unseren Kunden langfristige Verträge, zum Teil 3, 4, 5 Jahre, wo wir einen Preis festgeschrieben haben. Und wenn mir natürlich auf der Lieferantenseite jedes Jahr die Preise erhöht werden, und zwar in solchen Schritten,
schmilzt dann Deckungsbeitrag.
Dann schmilzt nicht nur der Deckungsbeitrag, dann ist der Deckungsbeitrag nahe null. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das halt man nicht lang durch. Und so kam die Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, lass uns gucken, was wir machen können. Und wir hatten schon geprüft, ob wir das, sagen wir, vielleicht woanders machen wollen als am Standort in Weißendorf. Aber ich habe hier ein Erweiterungsgrundstück nebendran mit 40.000 Quadratmetern und ich sag mal so, ich glaube, dass wir in der Effizienz noch nicht alle Potenziale gehoben haben und mehrere Standorte bringen halt andere Komplexitätsthemen mit sich und deswegen haben wir uns dafür entschieden, wir machen es lieber hier und setzen auf Thema Innovation in der Fertigung und Effizienz und Automation.
Sehr spannend. Können wir gleich ein bisschen tiefer eintauchen, was da so die einzelnen Beweggründe im Detail waren. Ich habe jetzt verstanden, es war eine relativ komplexe Gemengelage, viel Marktdruck, weil Lieferanten wegbrechen und so weiter. Kannst du uns einmal mitnehmen, was habt ihr denn vor der Entscheidung intern gemacht und was waren so die ersten Prozesse, die ihr ingesourced haben, also einfach so von der Technologie her. Mhm. Am Ende ist euer Produkt ein Titanium-Implantat in vielen Fällen oder ein Titanprodukt. Das heißt, ich gehe von aus, ihr habt viel Titanbearbeitung gemacht, aber was waren so klassische angeknüpfte Prozesse, die ihr dann insourcen konntet?
Also was wir zum Beispiel nicht gemacht hatten, bevor wir diese Insourcing-Themen angegangen sind, war ein klassisches Umformen. Das hatten wir nicht. Das war einer der ersten Lieferanten, der uns mitgeteilt hat, dass er wegen MDR-Thema mittig einstellt. Mhm. Wir hatten tatsächlich für das Thema Umformen 2 Lieferanten, nur die haben beide gesagt, sie machen es nimmer. So, und dann habe ich gesagt, okay, was können wir tun? Und dann hat uns der eine Lieferant angeboten, okay, wir können die Werkzeuge übernehmen und den Prozess von ihm haben. Und ja, dann haben wir das noch ein bisschen hin und her überlegen, gesagt, okay, machen wir das. Wir haben jetzt eine unfassbare Überkapazität im Umformen, weil wir mit den Anlagen natürlich, ich glaube nicht mal 10% lasten wir die aus, was wir an Umformkapazität hätten von der Anlagentechnik her. Aber wir hatten halt auch keinen gefunden, der es für uns macht. Und so haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir den Prozess ins Haus und machen es selbst. Das war der allererste. Dann das zweite war ein Beschichtungsprozess. Auch da hat uns der Lieferant mitgeteilt wegen MDR, er tut sich die Zertifizierung nicht an. Wir können den Prozess von ihm übernehmen, wir können die Anlagentechnik von ihm übernehmen. Ja, dann war das der zweite Prozess. Also Umformen und Beschichten haben wir vorher nicht im Haus gemacht.
Wie habt ihr das personalseitig gemacht oder von den Kompetenzen? Habt ihr dann spezielle Experten übernommen oder angeworben?
Nein, wir haben tatsächlich das versucht, mit eigenem Personal das zu qualifizieren und halt die Prozesse dann hier zu installieren. Was ehrlicherweise also zeitlich aufwendig ist und auch mit dem einen oder anderen Schmerz verbunden ist. Aber auf der anderen Seite, auch da ist es so, wenn du dir nur Externe holst, um so einen Prozess schnell zu kriegen und zu installieren. Und im blödesten Fall bricht der Externe dann irgendwann weg, dann weißt du ja wieder nichts. Mhm. Und so haben wir alle Fehler selber gemacht, die man machen kann. Sozusagen in der Einführungsphase des Prozesses und haben uns da sozusagen iterativ an unser Optimum herangearbeitet.
Man könnte es ja schön beschreiben als agil.
Ja, genau. In der agilen Entwicklung macht man das auch so, ja. Nee, also tatsächlich, es war nicht ganz optimal und nicht ganz schmerzfrei. Aber im Nachhinein, wir wissen halt auch, was man alles falsch machen kann.
Hm, verstehe. Und du hast es nachhaltig im Unternehmen verankert, verstehe ich. Nimm uns mal mit auf die Zeitschiene. Wie lange dauert sowas, bis ihr da einigermaßen vernünftig intern produzieren konntet, wenn ihr jetzt eine neue Technologie wie Umformen hast du als Beispiel gemacht oder Beschichten?
Ein Jahr.
Ein Jahr?
Ja. Realistisch ein Jahr. Beim 3D-Druck auch eine Technologie, die wir sozusagen im Laufe der Zeit dann bei uns installiert und integriert haben, hat es länger gedauert. Also das ist einfach von der Anlagenkomplexität und der Prozesskomplexität und diesen vielen Parametern, die du einstellen kannst. Und dann haben wir in der Medizintechnik halt auch sehr lange Validierungs- und Qualifizierungsphasen. Da haben wir uns echt schwer getan am Anfang. Mhm. Aber auch da muss man sagen, sind wir jetzt auf einem Niveau, wo ich sage, da macht uns so leicht keiner was vor. Und es kommt halt auch hin und wieder vor, dass uns der Anlagenhersteller anruft und sagt, sag mal, wie habt denn ihr das gelöst?
Das sind dann die schönen Momente, kann ich mir vorstellen. Das hast du vorhin auch Effizienz angesprochen. Und es ist ja durchaus mit Kosten verbunden, auch wenn du ja schon so ein bisschen meintest, du hattest nicht immer die Möglichkeit, das überhaupt extern am Markt zu beziehen. Aber wie blickst du denn auf die Effizienz von den Prozessen, die du jetzt reingeholt hast? Also es ist ein Stück weit auch günstiger oder würdest du sagen, die Vorteile sind eigentlich eher für die Flexibilität, die du dadurch in deiner Lieferkette dir ins Haus holst?
Also maßgebliches Entscheidungskriterium war immer Flexibilität oder es gibt keinen zweiten, der es kann, also muss ich selber machen. Mhm. Gepaart idealerweise mit, es ist nicht teurer, als wenn ich es extern source. Mhm. Und wenn es günstiger ist, ist es noch besser. So, also es muss sich immer sozusagen irgendwie rechnen, die Investition, sodass ich immer einen Investment Case habe, den ich sage, okay, ich habe mindestens ein ROI von 7 Jahren. Mhm. Das ist so das Minimum, was ich haben will. Und wenn das funktioniert, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es selbst und dann gehen wir in die Investition und tun uns auch diesen Stress an, mit dem das ja manchmal verbunden ist. Ja. Also das ist schon so, dass man, sag mal, ja, für den Aufbau des eigenen Know-hows da schon auch ja, Zeit und Geld in die Hand nehmen muss. Ja. Also es kostet dich ja auch Effizienz an anderer Stelle, wenn du erstmal an so einem Prozess rumdaddelst.
Ja, und wenn du jetzt sagst, 7 Jahre ROI als Mindestgröße oder was erreicht werden muss, ist ja durchaus ein sehr langer Planungshorizont, weil ja. Viele Großkonzerne planen ja tatsächlich eher in 1-2 Jahren oder wenn nicht sogar in Monaten. So gesehen ist das ja ein sehr weitblickendes Denken, was ihr da dann an den Tag legt.
Ja, aber das ist, sag mal, wir tun uns dann natürlich als Familienunternehmen auch leichter. Ich bin ja keinem Externen irgendwie großartig Rechenschaft schuldig, sondern muss das ja nur mit der Familie ausmachen, was wir wie verdienen und in welchen Zeithorizonten wir da arbeiten und denken. Und sag mal so, wir sind jetzt noch nie sehr kurzfristig an irgendwelche Dinge herangegangen, also, sondern in der Medizintechnik haben wir ja auch das Glück, dass wir sagen wir, sehr lange Produktlebenszyklen haben und damit auch die Möglichkeit haben, sowas langfristig anzugehen.
Mhm. Wie schaust du denn jetzt nach einer gewissen Zeit auf die Entscheidung von damals? Also bist du froh, dass ihr die Entscheidung getroffen habt?
Ja, total froh, dass wir das so gemacht haben, weil wir jetzt eben merken, dass natürlich auch bedingt durch die Regulatorik immer mehr in diese Problemlage kommen, die wir sozusagen vor Jahren schon erkannt hatten, dass wir eben Prozesse verlieren, Lieferanten verlieren, dass Lieferanten uns irgendwann, wie es jetzt heute zum Teil ist, die Preise diktieren und ich aber halt in diese Kostenfalle tappe und insofern habe ich dann lieber die Prozesse in der Hand, weiß, was ich kann und versucht da nochmal Effizienzen zu holen durch Technologie und Innovation im Prozess.
Mhm, verstehe. Du hast auch gesagt, du glaubst noch nicht, dass ihr da am Ende seid von der maximalen Nein. Effizienzgrad, was ihr erreichen könnt. Da gibt es also klassische Lean-Denke, wenn man sie so bezeichnen möchte. Gleichzeitig könnte man ja aber sich schon die Frage stellen, nur weil ich was insource ins Unternehmen, heißt es ja nicht, dass ich es unbedingt in Deutschland machen muss. Also ich hätte ja auch sagen können, als Peter Bremer GmbH, ich suche mir einen Standort außerhalb von Deutschland. Habt ihr solche Varianten auch geprüft? Mhm.
Hatten wir geprüft, ob wir irgendwo anders einen Standort aufbauen wollen oder sollen? Ich sag mal, in Europa kämen jetzt ein paar Standorte denkbar in Frage, wo ich sage, okay, das wäre möglich gewesen. Dann habe ich aber zwei Dinge, die mich davon abgehalten haben. Erstens habe ich hier eine gewisse Infrastruktur, die steht. Zweitens, Teile über längere Distanzen hin und her zu transportieren, tut gerade bei Teilen, die relativ anspruchsvoll sind, dem Bauteil nicht immer gut. Drittens, ich hole mir halt eine Komplexität ins Unternehmen durch andere Sprache, durch andere Kultur, durch einfach auch die räumliche Distanz, die ich halt dann irgendwie versuchen muss zu beherrschen. Und wir waren der Überzeugung, dass wir das hier genauso gut schaffen können mit, sagen wir mal, Technologie. Natürlich habe ich ein bisschen höhere Energiekosten, aber ich sag mal, Energiekosten machen jetzt bei uns nicht den ganz großen Anteil an den Gesamtkosten aus. Mhm. Deswegen, Titan kostet mich in Tschechien, in Polen, in Spanien, in Italien und in Frankreich genauso viel wie hier in Deutschland. Okay, Strompreise sind anders. Die Anlage, die Maschine kostet mich das Gleiche, da habe ich auch keinen Kostenvorteil. Ich habe vielleicht noch steuerliche Vorteile und ein bisschen Vorteile bei den Personalkosten. Personalkosten sehe ich in einer hochautomatisierten, effizienten Produktion nicht als den einleinigen und entscheidenden Faktor an, sondern muss ich aber vielleicht eine neue Halle bauen, muss ein Grundstück kaufen, muss mich mit einem neuen Steuersystem vertraut machen, wo ich keine Ahnung von habe, brauche vielleicht einen Konzernabschluss. Das sind alles zusätzliche Komplexitäten, die muss ich erstmal durch den Standort und durch die Preisvorteile dort realisieren. Und da bin ich mir ehrlicherweise unsicher, ob das in unserer Betriebsgröße so clever wäre. Ganz einfach. Da sind wir, glaube ich, noch zu klein. Wenn ich sage, ich hätte ein Werk stehen, wo ich 300, 400, 500 Mitarbeitende habe, dann könnte sich sowas durchaus rentieren, aber wir sind gesamthaft gerade mal 200. Mhm. Also mit Entwicklung, mit Quality, mit Rechnungswesen, mit Personalwesen, mit allem. Also insofern glaube ich, dass wir da die Komplexität ist da für mich der entscheidende Faktor. Mhm. Und die Zeit, die ich verliere, weil ich entweder jemanden entsenden muss, zu dem ich 100% Vertrauen habe, oder finden muss oder aus der eigenen Organisation entnehmen muss und dann dort installieren muss. Ja. Also nur so wäre es ja vernünftig gegangen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das machen wir nicht. Wir versuchen es hier am Standort das Beste draus zu machen.
Mhm. Jetzt ist ja so, wenn du in die nächsten Jahre blickst, verfolgt ihr da die gleiche Strategie oder sagst du, wir sind dann irgendwann an dem Punkt, weil ich stelle mir vor, je mehr ihr insourced, desto größer werdet ihr auch in Produktionstechnik, in der Anzahl Mitarbeiter, in der Organisation. Also verfolgt ihr in den nächsten Jahren die gleiche Strategie?
Ja, wir sind ja noch nicht am Ende angekommen. Ne? Wir sind ja sozusagen auf dem Weg. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das gut ist, dann werden wir drüber nachdenken, wie wir uns neu ausrichten. Mhm. Aber im Moment ist es so, dass wir schon noch ein paar Dinge auch sehen, die wir gegebenenfalls anders und besser machen können.
Okay, heißt das auch, dass ihr noch weitere Technologien insourcen wollt?
Technologien vielleicht nicht unbedingt, aber Prozesse und Bearbeitungsschritte. Tatsächlich, also wir sind ja gerade noch in der Qualifizierungsphase von verschiedenen Oberflächenbearbeitungsprozessen, wo wir sicher nochmal in den nächsten Jahren das ein oder andere uns nochmal intensiver anschauen, ob man es noch besser und anders machen kann. Mhm. Und dann gibt es natürlich, sagen wir, auf Seite in der Produktentwicklung neue Ideen, wo ich dann auch gegebenenfalls neue Technologien und neue Prozesse brauche, um die überhaupt realisieren zu können.
Und dann habt ihr jetzt natürlich das Selbstbewusstsein aus der Vergangenheit, dass ihr auch euch Neues aneignen könnt, stelle ich mir vor.
Ja.
Und ihr könnt das ja dann intern auch gut diskutieren. Ja. Ich kann auch gut nachvollziehen, ich kenne das noch vom Betrieb von meinem Vater, die gerade die Oberflächenbehandlung, Wärmebehandlung, alles, was innerhalb meiner Prozesskette ist, und ihr habt ja eben einen großen Schwerpunkt im Zerspanungsbereich,
ja,
ist natürlich was, was dir in der Steuerung extrem wehtut oder wehtun kann, oder?
Ja, genau. Und seit wir eben den 3D-Druck bei uns installiert haben, haben wir auch eine Wärmebehandlung, und die nutzen wir natürlich nicht nur für den 3D-Druck, mhm, sondern eben auch für andere Verfahren, zum Beispiel das Umformen. Das erleichtert natürlich vieles und holt natürlich auch da Prozesszeiten, weil ich muss es nicht rausschicken, muss es wieder vereinnahmen. All diese Dinge gehen halt viel einfacher, viel schneller. Ich bin viel flexibler. Es war so, dass wir bei unserem bisherigen Wärmebehandler, der hat nur einmal im Monat für uns den Ofen ausgebrannt, damit wir unsere Titanbauteile dort wärmebehandeln können.
Jetzt hast du einen Ofen für dich selbst. Ja.
Genau, und jetzt habe ich halt meinen eigenen Glühofen und mache es einfach selber, wie ich es halt brauche, wie es bei mir auch im Prozess passt.
Ja.
Und so hatte ich halt oftmals 3 Wochen Wartezeit.
Ja, schönes Beispiel für mehr Effizienz. Für mehr Flexibilität in dem
Zug, ja,
ist das richtige Wort. Ihr habt ja auch durchaus einen sehr internationalen Footprint. Also ihr liefert ja die Implantate nicht nur im deutschen Markt, im europäischen Markt, sondern auch, ich habe auf eurer Website gesehen, viele Auslandsgesellschaften im Vertrieb, unter anderem Asien, Amerika und so weiter. Und das Schlagwort, was ja damit einhergeht, ist klassischerweise Made in Germany, was jetzt durch die Presse und in der Vergangenheit so ein bisschen auch in Frage gestellt wurde vom einen oder anderen oder in dem einen oder anderen Artikel. Also manche gucken ein bisschen skeptisch auf den Begriff Made in Germany, ob das noch das symbolisiert, was es früher vielleicht gemacht hat von der Marke her. Wie siehst du das in eurem Vertrieb? Also ist das noch, hat es noch den Stellenwert von früher?
Also Made in Germany hat tatsächlich ein bisschen gelitten in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit vor allem. Ich glaube ehrlicherweise, dass wir nicht anfangen sollten, unser eigenes Licht so in den unter den Scheffel zu stellen, sondern wir sollten schon auch herauskehren, was wir gut können. Und ich glaube, dass wir Produktion von technisch anspruchsvollen Bauteilen sehr gut können in Deutschland. Und deswegen möchte ich überhaupt nicht, ich will es nicht akzeptieren, dass wir sozusagen Made in Germany beschädigen, weil ich glaube, dass wir das einfach nach wie vor sehr gut machen. Gibt natürlich viele andere, die mittlerweile auch technologisch anspruchsvolle Bauteile sehr gut machen können. Man muss sich ja nur in China umschauen. Die haben mittlerweile die Black Factories, die komplett automatisiert und ohne Mitarbeitende da oder mit 20 Mann steuern sozusagen riesige Fabrikhallen. Klar können die das auch. Aber ich glaube, dass wir sozusagen bei, gerade in solchen Nischengeschichten, wie wir sie machen, schon exzellent sind. Und wir scheuen uns nicht davor zu erzählen, dass alles made in Germany ist, tatsächlich.
Okay, verstehe. Und wenn du sagst, in eurer Nische, seid ihr da auch durchaus dann von der Effizienz her auf einem Level oder von den Kosten auf einem Level, um mit den anderen mithalten zu können? Also gerade wenn ihr jetzt aus Deutschland aus in andere Länder liefert?
Also ich werde nie mit jemandem mithalten können, der seine Schmiede von China nach Bangladesch verlagert. Ich werde nie mit jemandem mithalten können, der aus Kostengründen seine Oberflächenbearbeitung von Mexiko in die Dominikanische Republik verlagert, weil dort die Lohnkosten nochmal einen Dollar günstiger sind. Das wird nie funktionieren. Also mit denen kann und will ich mich nicht vergleichen. Was ich aber machen kann, ist sagen kann, dass ich die Dinge, die wir machen und wie wir sie machen, natürlich immer auch extern überprüfen, ob wir es nicht extern günstiger kriegen und besser. Also das heißt, ich mache nichts, weil ich es machen will, weil ich mich für den Tollsten aller Tollen halt, sondern immer, weil ich der Meinung bin, entweder es gibt keinen, der es besser kann, oder es gibt keinen, der es effizienter kann, oder es gibt überhaupt keinen, der es kann. Mhm. So, und ich glaube, in der Titanzerspanung sind wir schon ziemlich gut.
Verstehe. Unsere klassische Abschlussfrage, Oliver, weil wir wollen ja die klassische Fahrt auch nicht zur Fabrik irgendwie reißen. Wenn ich jetzt Unternehmer oder Entscheider bin in einem Produktionsunternehmen und ich stelle so fest, ja, der Oliver, der hat durchaus ein paar Punkte gesagt, die sind sehr spannend. Da könnten wir vielleicht auch was rausziehen, um zukunftsfähig zu werden. Zukunftsfähig zu bleiben. Was wäre denn so dein Tipp? Ab was könnte ich ab morgen arbeiten, um da die Schritte in die richtige Richtung zu gehen?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich, weil vieles bei uns war ja eigentlich, sag mal, gar nicht intrinsisch motiviert, sondern eher extrinsisch. Also das heißt, wir hatten früher immer die Strategie zu sagen, komm, was andere besser können, sollen andere machen. Mhm. Und wir machen nur das, was wir richtig gut können. Manchmal hilft es tatsächlich, sag mal, die Sache auch von einem anderen Blickwinkel zu betrachten und zu sagen, okay, was bedeutet für mich eigentlich Flexibilität, Unabhängigkeit und, sag mal, Steuerbarkeit der Prozesse? Und ich glaube, dass diese Themen in Zukunft noch deutlich an Bedeutung gewinnen werden, gerade wenn man mal in, sag mal, Themen reingeht wie Losgröße 1, wenn man in Themen reingeht wie sehr flexible Lieferketten, wo ich sage, okay, ich muss halt damit rechnen, dass mir vielleicht ein Lieferant mal kurzfristig auch wegbricht. Ich muss damit rechnen, dass China die noch höhere Zölle auferlegt bekommt oder Präsident in sonst einem Land plötzlich meint, er muss das Nachbarland überfallen, da liegt aber vielleicht die größte Mine, die gerade meinen Rohstoff fördert. Das ist natürlich schwierig, sowas abzufedern, aber wir sind dazu übergegangen, dass wir wirklich sagen, okay, wir suchen uns für alles, und zwar für jeden Prozess, einen Zweitlieferanten. Und wo das nicht geht, sind immer wir selbst der Zweitlieferant. Funktioniert natürlich auch nur semi-gut. Mhm. Ne? Ich hatte ja gesagt, wir machen verschiedene Prozesse tatsächlich gar nicht. Also Urformen, Schmieden, Gießen, Materialherstellung werde ich auch nie machen, weil es kann nicht funktionieren in unserer Betriebsgröße. Aber wo ich es vernünftig darstellen kann, bin ich im Zweifel mein eigener Zweitlieferant.
Spannende Frage, die man sich stellen kann. Vielen Dank, Oliver, für deine Einblicke, für deine Geschichten, die du erzählt hast über eure letzten Jahre. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hat mich gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.